Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Hallo Fabian, ich grüße dich und hallo an alle Zuhörer. Fabian, ich möchte heute mit dir mal die Frage klären, warum man einen Kredit nicht ohne Zinsen vergeben sollte.
Ja, diese Frage hat mit mir mein damaliger Chef und auch der Bankvorstand der Bank, in der ich gearbeitet habe, schon beigebracht. Aber lass uns gerne nochmal die steuerliche Seite begutachten. Aus meiner Sicht spannendes Thema.
Was waren denn seine Argumente? Entschuldige, dass ich dich da nochmal unterbreche, aber bevor wir das immer von der steuerlichen Seite beleuchten, muss man ja mal den wirtschaftlichen Hintergrund verstehen. Wieso vergibt eigentlich eine Bank keine Kredite ohne Zinsen?
Ja, damals, als ich in der Bank angefangen habe, ja, 2010, mittlerweile gibt es ja wieder Zinsen und zwischendrin waren sie mal ein bisschen niedriger. Aber klar, die Bank muss sich natürlich das Geld auch leihen, ja, und muss dafür dann auch Zinsen zahlen. Und wenn man halt keine Zinsen verlangt als Bank, ja, dann macht man ein Minusgeschäft und deswegen muss man Zinsen verlangen, weil man könnte mit den Zinsen oder mit dem Geld auch was anderes machen in der Zeit. Aber es gibt natürlich auch die steuerliche Variante.
Genau, das ist nämlich die, um die es heute vorrangig gehen soll. Und da kann man nämlich schnell in den Bereich einer Schenkung kommen, die dann auch ganz schön doll wehtun kann, zumindest was die daraus resultierende Schenkungssteuerbelastung angeht. Das ist nämlich denkbar, wenn man einen Kredit ohne Zinsen vergibt. Und da sollten wir doch mal vielleicht ein bisschen tiefer einsteigen. Da gab es auch ein Urteil, was ich gesehen habe, weswegen wir vielleicht dieses Thema jetzt auch einfach mal aufzeigen wollen. Weil das, glaube ich, ganz anschaulich nochmal darstellt, wie problematisch das Thema auch werden kann. Da sollten wir vielleicht mal grundsätzlich anfangen, was ist eigentlich eine Schenkung, ja, auch so im Sinne des Schenkungssteuergesetzes. Soll ich das mal kurz vortragen, Fabian, was denn eigentlich die Schenkung ist, ja, also wenn man jetzt mal hier nur nach dem Gesetz geht, dann ist das eine freigebige Zuwendung unter Lebenden, ja, sonst wären wir im Erbschaftssteuerbereich, sondern wir sprechen hier von Lebenden, die sich also etwas zuwenden wollen und zwar freigebig, also es gibt kein Zwang oder kein Vertrag, der eine Person daran bindet, das eben das Geschäft so einzugehen, sondern jemand macht das freigebig, kann man vielleicht auch übersetzen mit freiwillig. Und es gibt einen anderen, der dadurch bedacht wird und eben bereichert wird. Also der ist einfach, wenn dieser Sachverhalt vorliegt, reicher als vorher. Und zwar auf Kosten desjenigen, der auf eine Vermögensposition verzichtet. Ja. Und wenn eben diese Voraussetzungen gegeben sind, sprechen wir von einer Schenkung. Und jetzt könnte man sich ja die Frage stellen, okay, das ist ja relativ easy, ja, wenn ich jetzt einer anderen Person Geld überweise und damit auf meine Bankkontoposition verzichte, ist das ja relativ eindeutig gegeben. Ich bin reicher, eine andere Person ist umgedreht, ich bin ärmer und eine andere Person ist reicher. Ist ja klar, ist eine Schenkung, ne? Aber wieso soll das eigentlich beim Darlehen der Fall sein?
Ja, klar, weil wenn man ein Darlehen eben nicht verzinst, ja, dann hat man ja auch einen Vorteil.
Ja, genau. Und das ist ganz interessant, wie das hier auch unsere deutschen Finanzgerichte so auslegen, weil ich bin jetzt kein, haben wir schon mehrfach festgestellt, wurde ja auch des Öfteren schon von Rechtsanwälten kritisiert. Jetzt versuche ich mich mal wieder in das Gebiet zu begeben, weil das Schenkungssteuerrecht, das Steuerrecht über Schenkungen ist prinzipiell auch zivilrechtlich geprägt. Und da fragt man eben auch, ist das eigentlich zivilrechtlich eine Schenkung? Und da würde man wohl eher so zum Ergebnis kommen, naja, bei einem zinslosen Darlehen, ja, da ist eigentlich noch gar keine Schenkung eingetreten, weil der eine hat halt den Anspruch auf die Rückzahlung des Vermögens ja immer noch, ja. Man leiht das Geld ja nur und verlangt es ja irgendwann zurück. Und nur weil man in dieser Zeit eben auf die Zinsen verzichtet, wäre das wohl aus dem Zivilrecht noch nicht so direkt eine Schenkung. Aber das Steuerrecht geht da so ein bisschen weiter und sagt eben, naja, Moment mal, das ist ja schon ein Nutzungsvorteil, der da entsteht, weil man ein Darlehen eben ohne Zinsen vergibt. Und dieser Nutzungsvorteil, der wird eben dann bewertet und letztendlich für so eine Schenkungssteuer herangezogen. Und die große Frage ist ja dann, wie wird das eigentlich ermittelt, ja? Und da gibt es natürlich ein großes Problem im Bewertungsrecht. Gibt es eine Vorschrift, die halt sagt, naja, Dinge, die unverzinslich sind, die werden mit 5,5% berechnet und so wird der Zins dann ausgerechnet, also mit 5,5% pro Jahr. Das heißt, da kommt man natürlich schnell auf hohe Summen und eben dann auch schnell zu Beträgen, die auch bei kleineren Darlehenssummen den Schenkungssteuerfreibetrag von 20.000 Euro übertreffen. Wir können jetzt hier gleich mal auf unser Beispiel eingehen. Aber wenn man diesen Maßstab hier anwendet, 5,5%, so steht es im Bewertungsgesetz, dann hat man natürlich schon einen ordentlichen Schlagzinsen, die man da irgendwie aufschlagen muss, wenn man selbst eben keine verlangt, wo das Finanzamt dann schön sagen kann, na Moment mal, hier ist ja, das ist ja eine Schenkung. Und mit diesen 5,5% arbeite ich jetzt mal, die rechne ich jetzt hier einfach mal aus und da komme ich natürlich auf einen ordentlichen Betrag an Zinsen, der da zusammenkommt. Und das kann halt richtig wehtun, weil man dann diesen Schenkungssteuerfreibetrag vielleicht auch schnell überschreitet, ja, und dann eben da plötzlich in einer Zone ist, wo man Schenkungssteuer zahlt, Fabian, und die kann ja auch, je nach Verwandtschaftsgrad, auch relativ hoch sein, die Schenkungssteuer.
Ja, man hat ja nur einen Freibetrag von 20.000 Euro. Bei sonstigen Personen wie Freunden beispielsweise, aber selbst bei Geschwistern ist der Schenkungssteuerfreibetrag ja nur bei 20.000 Euro alle 10 Jahre. Da kann schnell mal Schenkungssteuer fällig werden.
Ja, und vom Satz, ja, vom Steuersatz geht es ja auch schnell hoch. Ja, wenn man jetzt nicht besonders irgendwie im Verwandtschaftsverhältnis steht, kann man eigentlich bei fremden Dritten direkt mit 30% Belastung rechnen. Das ist natürlich auch hoch, ja.
Ja.
Hier gab es mal dieses Urteil, dass ich das jetzt auch so ein bisschen Inspiration war für diese Folge. Das können wir mal kurz darstellen. Da wird es, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen deutlich, was da eigentlich dahinter steckt. Das ist hier das BFH-Urteil vom 31. Juli 2024. Da hat ein Vater seinem Sohn einen landwirtschaftlichen Betrieb vererbt. Und der Vater hatte aber auch noch eine Tochter und die hat natürlich auch einen Pflichtteil gehabt, ja, also die hat auch was vom Erbe abbekommen und hat den dann auch eingefordert. Das ist ja immer so, dass eben man als Kind auch, wenn man jetzt selbst die Eltern entscheiden, dem anderen Geschwisterteil alles zu vererben, hat man ja trotzdem Anspruch auf den Pflichtteil. Und den hat sich hier auch geltend gemacht und der war gar nicht so gering, der war im Urteilsfall ja 1,8 Millionen Euro. Und den wollte sie vom Bruder haben. Und das Problem ist ja immer so, bei Geschwistern kann man sich wahrscheinlich so reinversetzen, dass das halt ganz schön schwierige Diskussionen sind, die man da führt. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich würde dann zu meiner Schwester gehen und sagen, Herr mit der Kohle, ja, Eltern sind verstorben, du führst den Betrieb weiter, aber die Kohle will ich haben. Das ist natürlich herausfordernd, gerade weil ja oft die Liquidität in diesen Betrieben gar nicht da ist. Also was haben die gemacht? Die haben sich offensichtlich geeinigt und haben gesagt, okay, die 1,8 Millionen, die halten wir fest, aber wir sind ja Geschwister, wir machen es einfach so, wir machen hier eine unbegrenzte Laufzeit, also wann immer du dann mal kannst, zahlst du mir das Darlehen zurück, wir legen das nicht genau fest und mein Gott, wir sind Geschwister, lass uns doch 1% Zinsen machen, ja, also relativ niedrig verzinst. Kann auch sagen, ja, es gab ja, hast du vorhin auch angesprochen, gab ja mal so eine Zeit, wo die Zinsen sehr, sehr niedrig waren, aber selbst wenn man da, Fabian, damals, ich weiß nicht, ob du da in der Niedrigzinsphase auch noch bei der Bank gearbeitet hast, aber wenn ich jetzt irgendwie da zu dir gekommen wäre, mal fiktiv, und hätte gesagt, kannst du mir 1,8 Millionen leihen, da hätte ich auch in der Nullzinsphase sicherlich deutlich mehr als 1% gezahlt, weil ja da ein gewisses Risiko auch dahinter steckt, ja, und wie du schon gesagt hast, die Bank will auch was verdienen, also es ist eigentlich völlig klar, dass der Zins halt, Zinssatz nicht fremdüblich war, ja. Und das Verrückte ist eben, dass man dann, wir haben ja gesagt, okay, jetzt müsste man natürlich hergehen und sagen, ja, was wäre dann ein echter Zinssatz, ein marktüblicher, ja, den man da ansetzen müsste. Und das hat das Finanzamt auch gemacht, hat in das Gesetz geschaut und hat gesagt, naja, im Gesetz steht 5,5% Zinsen sind anzusetzen, wenn das zu niedrig ist und hat das eben auch gemacht. Und hat aber dann, das ist dann hier eben auch das Besondere, was das Ganze auch so, oder weswegen wir dann auch die Folge machen, weil man das sich auch vor Augen führen muss, hat eben nicht gesagt, naja, okay, das Darlehen ist ja unbegrenzt, hat keine feste Laufzeit, die haben ja hier 20.000 Euro Steuerfreibetrag alle 10 Jahre, da rechne ich dann eben, jedes Jahr liegt eine neue Schenkung vor, ne? Könnte man ja gegebenenfalls vermuten, dass man sagt, das Darlehen läuft halt und jedes Jahr, wo man eigentlich einen höheren Zinssatz hätte zahlen müssen, liegt halt eine kleine Schenkung vor, die ich dann versteuern muss. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Es wird nämlich dann alles zusammengezogen. Also die gesamten Zinsen der nächsten Jahre, die eben dann wegen dem niedrig verzinsten Darlehen anfallen, diese ganzen Schenkungen über die nächsten Jahre hinweg, hat man eben zusammengerechnet und die Bereicherung, ja, die eben hier relevant ist für die Schenkungssteuer, die liegt dann schon in dem Zeitpunkt vor, in dem dieses Darlehen geschlossen wurde. Und das waren dann halt hier im Urteilsfall bei diesem Darlehen von 1,6 Millionen Euro, waren das einfach mal 229.000 Euro Schenkungssteuer, die sich daraus ergeben hätten, ja, dass man einfach gesagt hat, okay, das Darlehen läuft unbegrenzt, das heißt, wir wissen nicht, wann hier tatsächlich die Rückzahlung erfolgt, da gibt es dann auch so Vervielfältiger, mit denen man rechnen kann und das hat man halt angewandt und plötzlich sollten also da gab es ja gar keine Zahlung an den Bruder oder an die Schwester, ja, sondern die haben einfach gesagt, ich zahle das Darlehen halt später zurück und bis dahin wenden wir einen niedrigen Zinssatz an und darauf sollte dann eine Schenkungssteuer von 229.000 Euro entstehen. Also ganz schön hart.
Aber es ist ja nicht dazu gekommen, weil die sind ja vor den Bundesfinanzhof gezogen. Ja?
Genau, also die haben natürlich dagegen geklagt und haben gesagt, naja, Moment mal, das kann ja nicht sein. Mit diesen 5,5%, ihr könnt ja nicht einfach nur, weil da im Gesetz steht, dass es da ein Zinssatz gibt, den man im Zweifel anzuwenden hat. Wenn nichts Besseres vorliegt, könnt ihr den ja hier nicht nehmen. Und tatsächlich haben sie damit auch recht bekommen. Und das war es dann aber auch schon, ja. Die haben nämlich dann, man konnte sich darauf einigen, dass der marktübliche Zinssatz, da gibt es natürlich auch entsprechende Veröffentlichungen bei der von der Bundesbank, an denen man sich da orientieren kann, der lag bei 2,81%. Und das ist insofern natürlich schon eine deutliche Verbesserung, ja, die man da erreichen konnte. Aber nichtsdestotrotz, die ganze Systematik, die wir gerade dargestellt haben, dass eben dieses Leihen von Geld zu einem niedrigen Zinssatz unabhängig davon schenkungssteuerpflichtig ist. Die hätten also hier sagen müssen, okay, wir setzen den Zinssatz hoch auf 2,8% statt 1%. Das hatten sie ja nicht getan, ja, das war dann erst alles darauf folgend. Und deswegen blieb es natürlich dabei, dass hier insofern eine Schenkung vorlag. Der Schenkungsbetrag war dann eben hier bei diesem Darlehen auf 315.000 Euro gesunken. Davon konnte man noch den Schenkungssteuerfreibetrag von 20.000 Euro abziehen, sodass am Ende nur noch eine Schenkung von 59.000 Euro rauskam. Naja, immerhin, ne? Also gab es natürlich eine ganz schöne Reduzierung, ja, von dem ursprünglichen Betrag, den das Finanzamt festgesetzt hatte. Aber ich glaube, es zeigt noch mal so ein bisschen, wie problematisch die Situation sein kann mit den unverzinsten Darlehen.
Genau, also der Betrag wurde dann reduziert auf 295.000, davon dann die 20% Schenkungssteuer, dann auf 59.140 Euro. Aber ja, wie du sagst, da muss man ordentlich aufpassen, weil die haben sich ja wahrscheinlich nicht so viel dabei gedacht. Ist ja irgendwie logisch, dass man nicht so einen hohen Zinssatz zwischen Geschwistern anwendet. Und dann ist es eben so gekommen, wie es gekommen ist. Und das ist schon ganz, ganz aus meiner Sicht wichtig zu wissen.
Ich habe dann auch in diesem Zuge noch ein anderes, aus meiner Sicht spannendes Urteil gefunden. Ich weiß nicht, da kann ich dich als Banker mal wieder um deine Meinung fragen. Also ich habe davon hier und da schon mal gehört, dass es ja bestimmte ja, Religionsgemeinschaften gibt, ich glaube gerade so im islamischen Bereich, die verbieten es ja, Zinsen zu verlangen. Und jetzt ist es ja so, dass man natürlich vielleicht auch mittlerweile immer häufiger Geschäftsbeziehungen in Deutschland hat, die eben auch vielleicht diesen Grundsätzen unterliegen. Und da könnte man sich ja jetzt die Frage stellen, was ist denn jetzt, wenn einfach war hier nämlich auch ein Urteilsfall, wenn einfach iranische Bürger, ja, ich glaube, die kamen aus dem Iran, ich muss mal schauen, genau, und die hatten eben auch Darlehensbeziehungen und nach deren religiösen Anschauungen war es eben nicht zulässig, Zinsen zu verlangen. Was würdest du denken, was sagt das deutsche Finanzamt dazu?
Ich glaube, im deutschen Finanzamt ist es egal, ob die Zinsen haram sind, ja.
Ja, so sieht es hier tatsächlich aus. Ja, da gab es auch ein BFH-Urteil vom 4.3.2015. in dem eben genau darüber befunden wurde, ob das nicht dann auch eine Schenkung sein könnte. Da gab es ja ein Urteil, ich weiß gar nicht, wie das ist, also in den ersten 8 Jahren wurden keine Zinsen berechnet. Ich weiß nicht, ob das so die Grenze ist und ab danach darf man. Oder ich habe mal gelesen, dass man, aber das ist jetzt wirklich Halbwissen, dass man stattdessen eben so mit Agio oder sowas arbeitet bei diesen Darlehen dieser Art. Ich weiß nicht, aber kennst du dich da aus? Weißt du das?
Ja, also habe ich auch schon gehört, dass man dann eben nur, was weiß ich, wenn man jetzt einen 100.000 Euro Kredit hat, 95.000 Euro ausgezahlt bekommt. Das ist auch ein bisschen Halbwissen, aber meines Erachtens ist das dann okay, ja.
Also das müsste man natürlich sicherlich, wenn es so ein Aufgeld gibt, dann ja, müsste man das natürlich berücksichtigen. Aber auch das muss man wissen, dass eben da in so einem Fall dann eben eine Schenkungssteuer anfallen kann, wenn man so einen Kredit abschließt. Fand ich auch ganz, ganz interessant. Jetzt lass uns doch mal überlegen, was ist denn keine Schenkung? Ja, das klingt ja, dass wir hier vielleicht auch mal positiv abschließen. Das war jetzt vor allem warnend so ein bisschen die Folge. Hm. Wie ist das eigentlich, wenn man jetzt zum Beispiel, ich mach mal ein Beispiel, im Haushalt, ja, mit dem Partner oder Partnerin, mit der man zusammenlebt, hilft man sich gegenseitig. Sind denn Arbeitsleistungen dieser Art oder Dienstleistungen, die man sich erbringt, kann man sich damit auch bereichern und beschenken?
Also wenn ich die Spülmaschine ausräume, ist das aus meiner Sicht schon eine Schenkung, aber das deutsche Finanzamt sagt, Arbeits- oder Dienstleistungen, die unentgeltlich ausgeführt werden, sind keine Schenkungen, ja. Also ich glaube, die Argumentation ist ja mangels Entreicherung des Leistenden, aber ich könnte natürlich, während ich die Spülmaschine ausräume oder die Wohnung putze, natürlich auch was anderes machen. Von dem her kann man dem entgegenstehen, aber laut dem Finanzamt ist das keine Schenkung.
Ja, also da will ich dann nicht Richter sein, der so einen Fall entscheiden müsste, ja. Ob man da jetzt wirklich durchs Spülmaschine aufräumen belastet ist oder nicht. Aber ich prinzipiell würde ich schon auch deine Auffassung vertreten. Und genau, wie ist das jetzt, wenn du mir dein Auto leihst?
Ja, ich glaube, dass wenn das irgendwie einmalig vorkommt, ist das kein Problem und auch wird auch keine Schenkungssteuer fällig.
Ja, genau, also da ist dann zwar, ne, würdest du wahrscheinlich jetzt noch mehr vertreten, dass dich das belastet, ja, wenn ich das jetzt haben darf. Du weißt ja auch gar nicht, ob ich damit so sorgsam umgehe, wie du dir das wünschen würdest. Worauf du dich natürlich verlassen könntest, Klammer zu. Aber genau, hätten wir halt auch den Fall, das wäre unproblematisch. Aber wenn es natürlich so wäre, dass wir mal gesagt hätten, hier komm, kann ich nicht für 500 Euro im Monat dein Auto bekommen und dann leben wir das auch so und irgendwann sagst du halt, ach komm, der Christian, der macht das hier so gut, geht da immer so sorgsam mit um und ich mag den so sehr, ich verzichte jetzt darauf, dass ich meine Automiete hier eintreibe, dann sieht es schon wieder anders aus, ja, weil dann hätte man ja eben einmal gesagt, okay, das Ganze ist hier eigentlich ein entgeltlicher Vorgang, wir tauschen hier was, Geld gegen Autoleihen, ja, und dann verzichtest du plötzlich drauf, dann wäre es eben schon so, dass du dich ja dann entreicherst, ja, also dann würdest du eigentlich die 500 Euro von mir bekommen, bekommst sie dann nicht mehr und damit wärst du belastet und wir hätten wieder diese Voraussetzung einer Schenkung erfüllt. Lange Rede, kurzer Sinn, du kannst das mir also gleich besser unentgeltlich überlassen, wenn ich dich dazu nochmal ansprechen sollte.
Also gut. Ja, wenn man jetzt nicht zwischen Geschwistern, wie jetzt im Urteilsfall geschehen, arbeitet, sondern mit seiner eigenen GmbH, da muss man natürlich auch ein paar Sachen beachten. Neulich auch mal gehört, da wollte einer einfach unverzinst halt ein Darlehen von seiner GmbH nehmen, aber da muss man auch so ein bisschen aufpassen. Erstmal grundsätzlich darf das Darlehen nicht gegen das Gebot der Kapitalerhaltung verstoßen, ja, und man sollte möglichst darauf achten, dass der Darlehensvertrag dem Fremdvergleich standhält, also das so gestalten, wie es jetzt unter fremden Dritten üblich ist. Und fremde Dritte, kann man sich ja denken, kann jetzt auch zu einer Bank sein. Mhm. Ja, man sollte also so agieren, dass man das Darlehen, auch wenn die GmbH oder insbesondere wenn die GmbH einem mehrheitlich gehört, ja, jetzt nicht irgendwie ein Darlehen für 0,5% ausgibt, sondern auch einen marktüblichen Zinssatz und dann auch eine Besicherung, die marktüblich ist, beinhaltet. Und das Gesetz sieht da zwar keine Schriftform des Darlehensvertrages vor, aber naja, bei dem Finanzamt sollte man wahrscheinlich stark die Schriftform wahren, weil sonst hat man andere Probleme. Und das Darlehen, ja, eben sollte dann auch nicht nur verzinst sein, sondern die Rückzahlung sollte auch ernsthaft vereinbart sein. Ja, also da sollte man auf jeden Fall drauf achten, ja, unter anderem auch, um eine verdeckte Gewinnausschüttung zu vermeiden, sollte man hier auch jetzt nicht die Kredite ohne Zinsen vergeben, nicht nur zwischen Geschwistern.
Es wird auch immer so ein bisschen unterschätzt, ja, da sind wir auch wieder in dem Beispielsfall mit diesen niedrigen Zinsen. Es gab ja auch eine Zeit lang, da haben ja alle oder viele GmbHs Briefe von ihren Banken bekommen, dass man jetzt einen sogenannten Negativzins verlangen würde für das Geld, was auf dem GmbH-Konto liegt, ja, von den Banken. Und da könnte man ja auf die Idee kommen, dass man sagt, okay, ehe ich hier einen Negativzins an die Bank zahle, leihe ich mir das Geld lieber selbst als Geschäftsführer und ja, was weiß ich, mache damit dieses oder jenes an Investitionen oder lege es einfach auf mein persönliches Bankkonto, weil ich da vielleicht keine Negativzinsen habe. Aber das Problem ist eben immer, dass man hier dann die Frage stellen muss, dann leiht ja die GmbH dem Gesellschafter oder dem Geschäftsführer Geld. Und dann ist ja die Frage, genau wie du es gesagt hast, welchen Zins wende ich jetzt an, ne? Und da könnte man einerseits die Meinung vertreten, naja, Moment, ich muss gar keinen Zins verlangen, weil die Bank der GmbH hat ja gesagt, sie erhebt sogar Gebühren, wenn das Geld auf dem Konto bleibt. Und deswegen ist es auch besser, wenn es lieber der Geschäftsführer nimmt, als dass die GmbH Gebühren zahlt. Könnte man, ist eigentlich eine gut, also ne, der ist schon was abzugewinnen, diese Argumentation. Aber da gab es auch ein Urteil, ich habe jetzt leider das Aktenzeichen nicht parat, kann ich aber in die Shownotes noch schreiben. Ich meine, das war auch aus 2024 vom BFH. Die haben eben gesagt, naja, so leicht kann man eigentlich mit dieser Argumentation dann doch nicht durchkommen, weil es kommt ja immer darauf an, was würde ein fremder dritter Geschäftsführer machen. Und der würde natürlich schon einerseits versuchen, diese Negativzinsen zu vermeiden, da ist schon was dran, aber mit dem Weggeben des Geldes an den Gesellschafter, Geschäftsführer geht ja die GmbH irgendwie auch ein Risiko ein, dass das Geld dann einfach weg ist, ja, danach, weil der Geschäftsführer vielleicht es verspielt oder wie auch immer. Und da muss man dann schon wiederum auf diese Zinssätze der Bundesbank schauen und die waren eben auch in der Zeit der Niedrigzinsen nicht bei null und nicht negativ, wenn man ein unbesichertes Verbraucherkreditdarlehen irgendwie bekommen wollte. Ja, da hat man ja auch schon 2-3% bezahlt und insofern wäre das sicherlich der anzusetzende Zinssatz, um hier wirklich so eine verdeckte Gewinnausschüttung zu vermeiden in dieser Zeit, wo es Niedrigzinsen gab. Jetzt sieht es ja nochmal ganz anders aus. Ich weiß gar nicht, was da jetzt stehen würde bei der Bundesbank für einen Verbraucherkredit. Wahrscheinlich sowas bei irgendwas bei 5% eher, ne?
Ja, das reicht wahrscheinlich gar nicht. Ja. Müssen wir nochmal nachschauen, ja. Ja, aber das mittlerweile sind die Zinsen ja sogar im besicherten Immobilienbereich jetzt schon wieder bei 3,5%. Ja, also von dem her wird es wahrscheinlich eher Richtung 10 gehen, wie Richtung 5, wenn man da einen unbesicherten Verbraucherdarlehenskreditvertrag macht.
Ja, ich habe es hier tatsächlich mal aufgemacht bei der Bundesbank, die Effektivzinssätze für Konsumentenkredite an private Haushalte im Neugeschäft und da lese ich hier eher was von einer knappen 8%, ja, also das schon, ja. Genau. Ja, also das mit den Zinsen sollte man sich insofern gut überlegen, ja, und gut durchrechnen, bevor man hier die Darlehen vergibt.
Ja, immer schön fremdüblich, damit man keine Probleme mit dem Finanzamt bekommt. War, glaube ich, ein wichtiger Hinweis. Heute mal eine bisschen kürzere Folge, aber muss es auch mal geben. In diesem Sinne, ja, Christian, wünsche ich dir eine gute Woche und für alle Zuhörer und Zuhörerinnen gerne den Podcast abonnieren. In diesem Sinne hört man sich dann nächste Woche wieder.
So sieht's aus. Bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao, ciao.